Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Hallo und herzlich willkommen. Es war erst eine ganz ruhige Woche in der vergangenen Woche, doch dann wurde es etwas bumpy, weil sich auf einmal Unsicherheit breit machte über die Aussichten und Chancen der künstlichen Intelligenz. Wer hätte es gedacht, Petra,
ach,
oder?
Schau an.
Schau an. Auch darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Was haben wir sonst noch dabei, Petra?
Ja, wir haben endlich mal wieder ein traditionsreiches Unternehmen mit 120-jähriger Geschichte aus Deutschland. Wir sprechen heute über Knorr Bremse aus München, die Bremssysteme für den Schienenverkehr und für die Nutzfahrzeuge herstellen.
Und dann gehen wir nach Israel, wo es das Unternehmen Wix.com gibt. Irgendwie ein Name, wo man kurz mal schlucken muss, aber okay. Ja. Eine Softwarefirma, die Lösungen anbietet, um Webseiten ganz einfach zu bauen und zu entwerfen. Klar, auch hier gibt es KI und wir werden mal darüber sprechen, ob das für dieses Unternehmen eher eine Chance oder eine Belastung ist.
Und dann haben wir noch ein Unternehmen, das enorm von KI profitieren wird, aber kein KI-Unternehmen ist. Es handelt sich um First Solar aus den USA, deren Kerngeschäft der Bau von Photovoltaik-Kraftwerken ist. Und wir wissen, je mehr Rechenzentren für KI geplant werden, umso mehr Energie benötigt man und natürlich auch alternative Energie. Daher ist dies heute unser Kandidat. Und wer sofort zu einem dieser drei Unternehmen springen möchte, kann dies gerne tun und orientiert sich dann bitte an den Timecodes in unseren Shownotes.
Der Wochenrückblick.
Es war einer der ganz großen Termine in der vergangenen Woche hier in Berlin, die Vorstellung der Pläne zum Bau eines ersten großen KI-Rechenzentrums in München durch die Deutsche Telekom. Und extra angereist aus den USA war sogar Nvidia-Boss Jensen Huang. Tja, ein Projekt, das etwa 1 Milliarde Euro kosten soll. 10.000 Nvidia-Hochleistungschips sollen da verbaut werden. Und sie sollen dann dazu taugen, deutsche Unternehmen KI-fit zu machen. Ich habe irgendwo gelesen, das ist eine Steigerung um 50%, was die KI-Rechenkapazitäten in Deutschland angeht. Und das Ganze soll auch sehr schnell jetzt kommen, nämlich schon im Frühjahr nächsten Jahres. Man kalkuliert mit gerade mal 6 Monaten Bauzeit. Das klingt erstmal ganz toll. Allerdings habe ich auch so ein bisschen gedacht, Petra, naja, eine Steigerung um 50%, das ist groß, fällt natürlich aber umso leichter, wenn vorher nicht so wahnsinnig viel da ist. Also wenn man auf einem relativ niedrigen Niveau startet.
Genau.
Wie blickst du auf dieses Projekt? War das jetzt wirklich ein Durchbruch und ein guter Tag für KI in Deutschland?
Ja, sicherlich. Also Durchbruch, leider natürlich viel zu spät, aber alleine das Projekt und die Infrastruktur, um Unternehmen entsprechend zu positionieren und auch KI-Anwendungen für Industrie und Mittelstand einzurichten, ist natürlich schon eine gute Sache. Und das Schöne ist, die Kontrolle über die Daten bleibt ja in Deutschland. Nvidia produziert und liefert die Hochleistungschips. Aber wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Zum Vergleich der Maßstäbe in den USA entstehen gerade Rechenzentren, die 500 mal so groß sind. Und entsprechend zurückhaltend reagierte natürlich auch die Börse und die Aktionäre auf diese Meldung. Wir wissen aus den USA, kennen wir Kurssprünge bei derartigen Meldungen im zweistellig prozentualen Bereich. Für die Telekom-Aktionäre war das gerade mal ein Nullsummenspiel.
Dann müssen wir mal abwarten, was daraus wird. Insgesamt war die Stimmung ja in der vergangenen Woche, wir haben es eingangs schon angesprochen, ja so durchwachsen. Und das hatte auch ganz viel mit KI zu tun. Die Börsen entwickelten sich zunächst sehr gut. Und dann gab es Mittwoch, Donnerstag plötzlich so ein ziemliches Gerappel an den Märkten. Auslöser war, glaube ich, OpenAI, das große KI-Startup mit seinem bekannten Sprachmodell ChatGPT, das wir alle sehr ausgiebig nutzen. Die Finanzchefin von OpenAI hatte Reuters, die Nachrichtenagentur, darüber berichtet, angedeutet, man überlege, ob man mal in Washington um Staatshilfen anfragen könne oder solle, um diese ganzen gigantischen Kredite abzusichern, mit denen OpenAI jetzt in den kommenden Monaten und Jahren gigantische Rechenzentren mit all den großen KI-Tech-Konzernen in den USA bauen will. Wir haben an dieser Stelle schon oft darüber gesprochen, was da im Schwange ist. Sam Altman, der OpenAI-Chef, kam dann schnell hinterher und sagte, nee, war alles gar nicht so gemeint. Wir haben nicht vor. Und wenn wir 100, 500 Milliarden oder wie viel auch immer am Ende in den Sand setzen, in die Wüste von Texas, dann ist das unser Fehler. Und mitnichten glauben wir, dass der Staat uns dann retten muss. Ich würde mal, wenn es soweit ist, da noch mal warten wollen.
Ja.
Aber auf jeden Fall war dieses ganze Hin und Her schon stark genug, um an den Märkten offensichtlich für etwas Nervosität zu sorgen.
Ja, natürlich. Und wir diskutieren das ja auch schon seit Wochen und Monaten, dieses Platzen der KI-Blase, auch wenn es eher natürlich nachhaltig und eine gute Blase ist, die hier entsteht. Aber nichtsdestotrotz kam dann natürlich noch hinzu, und das war dann weiterhin der Auslöser für weitere Korrekturen, dass Mr. Big Short, Michael Burry, im großen Stil begonnen hat, gegen Nvidia und Co. zu wetten. Und wir kennen den Star-Investor mit seinen Milliardenwetten auf das Platzen der US-Häuserblase 2008. Damit wurde er zur Legende.
Entschuldigung, unbedingt mal den Film gucken.
Ja.
The Big Short. Großartiger Film.
Ja. Danke für den Tipp, habe ich auch noch nicht gesehen. Konkret bedeutet das, dass Burry 1 Million Aktien von Nvidia und 5 Millionen Aktien von Palantir über Put-Optionen leer verkauft hat. Zusammen haben diese Puts übrigens einen Wert von circa 1 Milliarde US-Dollar. Das ist aber nicht sein gesamtes Portfolio. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Hedge-Position. Per heute hat er damit jedenfalls noch kein Geld verdient. Aber natürlich belastete das die Börsen und vor allem voran die Tech-Unternehmen.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Aber die Erholung ist auch schon wieder in sich, da sich ja scheinbar also vorher hat es keinen interessiert, jetzt wird es als positiv aufgenommen. Es gibt scheinbar eine Einigung im Senat zum Ende des Shutdowns in den USA und somit hat man sich auch wieder gefangen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Timo, dass wirklich sehr viele, die gerade bei diesem ganzen Hype und bei diesen Renditen nicht dabei sind, auf kleinste Korrekturen warten, um sich günstig einzukaufen. Sieht man besonders an der Kursentwicklung von Palantir, die letzte Woche stark abgegeben haben, gestern aber über 14% dann auch wieder aufgeholt haben.
Wahre Größe.
Ja, Knorr Bremse ist ein, man kann schon sagen, fast Konzern, eigentlich noch ein Mittelständler aus Bayern, weltweit führend bei der Produktion von Bremssystemen. Und zwar sowohl für Nutzfahrzeuge, also LKWs, aber auch vor allem für Züge. Und da ist man wirklich ganz, ganz vorne dabei. U-Bahn, Stadtbahn, Güterzüge, Lokomotiven, alles. Hochgeschwindigkeitszüge stattet man mit Bremssystemen aus. Und man kann sich schon vorstellen, wenn man diese gewaltigen Maschinen sieht, das ist schon eine richtige Hightech-Produktion, die dahinter stecken muss. Zudem diversifiziert man sich seit einigen Jahren, geht auch in andere technische Systeme und etabliert sich als Zulieferer im Bereich automatische oder Autoassistenzsysteme, automatisiertes Fahren, intelligente Bremssteuerung und so weiter und so fort. Knorr Bremse ist vor 4, 5 Jahren auf traurige Art in die Schlagzeilen gekommen, weil der langjährige Patriarch dieses Unternehmens, Heinz-Hermann Thiele, zwar im Alter von 79, aber doch etwas überraschend, weil er eigentlich immer noch einen sehr, sehr fitten Eindruck gemacht hat, verstorben ist. Und seitdem, muss man sagen, war dieses Unternehmen in so einer gewissen Hängepartie. Es gab viel Streit um sein Erbe und es gab eine gewisse Unsicherheit, wie es mit diesem Unternehmen weitergehen wird. Das hat sich, glaube ich, auch im Aktienkurs niedergeschlagen. Ja. Denn die Aktie stand mal bei um die 120 Euro vor einigen Jahren und hat dann einen ziemlich langen Sinkflug hingelegt bis runter auf fast 40 Euro im Herbst 2022. Und seitdem gibt es so einen zackigen Aufwärtskurs wieder. Aktuell steht die Aktie bei gut 80 Euro. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, ist das jetzt tatsächlich ein nachhaltiger Turnaround? Wie siehst du das, Petra?
Ja, wir haben natürlich hier auch Schwierigkeiten gesehen, grundsätzlich durch die wirtschaftlichen Umstände, durch Konsumzurückhaltung fällt das natürlich auch auf den Transport zurück. Und auch die Nutzfahrzeuge, gerade wenn es hier um LKWs und Busse geht, haben ja rein automobilmäßig jetzt auch nicht die stärkste Zeit aller Zeiten hinter sich gehabt. Aber einen dritten Bereich bei Knorr Bremse hattest du eben noch nicht angesprochen. Das ist natürlich auch der Bereich von Service und sogenannten Aftermarkets, also hier im Grunde genommen Das Unternehmen bietet ja auch seinen Kunden umfassende Dienstleistungen an, von der Wartung, Reparatur bis hin zur Ersatzteilversorgung und Schulung der Mitarbeiter. Und das ist ein ganz wichtiger Part, weil gerade in so high sophisticated Dienstleistungsmodellen ist natürlich auch Wartung und Reparatur sind immer wiederkehrende Erträge und Erlöse, die das Unternehmen hier generieren kann. Und was sie ganz gut in der Vergangenheit gemacht haben, sie haben so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Das finde ich sehr modern, wie sie sich hier entwickelt haben und haben auch Zukäufe getätigt. Vor einigen Wochen hat Knorr die Schweizer Duagon Group übernommen. Das ist ein führender Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für Anwendung in der Bahnindustrie und die Übernahme bietet deutliche Synergieeffekte und die dienen zur weiteren Digitalisierung von Zügen und der Streckennetze. Das ist schon mal sehr, sehr positiv und dabei ist es halt nicht geblieben. Es gibt jetzt eine weitere Übernahme, das ist die Travis Road Service International, die für einen, steht noch nicht ganz genau fest, aber mittleren zweistelligen Millionenbetrag übernommen wird. Und das ist eine Online-Buchungsplattform, die Services wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren anbietet. Und damit erweitert Knorr-Bremse auch das Geschäft halt rund um die Ersatzteile und die Wartung der Nutzfahrzeugsparte.
Das Interessante, finde ich, an diesem Konzern ist eben erstens diese breite und auch weltweite Aufstellung auf der einen Seite. Und man verbreitert sich eben auch Stück für Stück. Sehr spezialisiert, also ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man so von jetzt auf gleich alle Produkte dieses Unternehmens so versteht. Dafür sind sie einfach zu speziell, aber genau das ist ja auch ein bisschen das Asset dieses Unternehmens. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dann stellt man fest, das ist wahnsinnig stabil. Ne? Es ist jetzt keine Wachstumsrakete, überhaupt nicht, aber es ist doch sehr, sehr, sehr stabil. Wir hatten vor 5, 6 Jahren einen Umsatz von 6,6 Milliarden. Wir waren mal bei knapp 8 Milliarden 2023, 2024 dann 7,9 Milliarden. Und ja, beim Gewinn, auch da geht es ein bisschen hoch und runter, aber eigentlich liefert dieses Unternehmen immer irgendwas zwischen 500 und 600 Millionen nach Steuergewinn ab. Das ist tatsächlich alles sehr stabil und man wartet ja jetzt eigentlich so ein bisschen darauf. Im Bahngeschäft läuft es, glaube ich, schon ohnehin sehr, sehr gut. Da kommen jetzt diese ganzen Sanierungsmilliarden zum Beispiel in Deutschland noch obendrauf. Das heißt ja nicht nur neue Schienen, sondern auch in den Schienen ist ja auch wiederum ein Teil der Bremstechnologie mit integriert, mit Signaltechnik etc. pp. Und dann kommen ja auch neue Züge noch auf die Gleise. Davon wird Knorr-Bremse recht eindeutig profitieren. Und im Nutzfahrzeugegeschäft, da hast du es gerade schon gesagt, da wartet man im Grunde genommen darauf, dass die weltweite Konjunktur jetzt endlich mal anzieht. In den USA ist es schwierig, in China ist es irgendwie, weiß man auch nicht so genau. Aber in Europa müsste halt jetzt mal langsam was gehen. Ne?
Ja, die Zahlen sind in der Tat so ein bisschen ambivalent, aber trotzdem sind sie relativ stark. Also wie du eben gesagt hast, Zuwächse im Bahngeschäft, das rückläufige Geschäft aber bei LKW und bei den Nutzfahrzeugen. Und dennoch, und das ist halt sehr, sehr stark, die operative EBIT-Marge ist mit 13,3% der höchste Wert seit 16 Quartalen. Und damit siehst du schon, wie gut sich das Unternehmen entwickelt hat. Und ja, du hast zwar eben von einem guten Mittelständler gesprochen, aber ich finde, mit 29.000 Mitarbeitern und jetzt durch die Übernahme der Travis Group, die 26 europäische Länder bedienen und dort mehr als 2.500 Servicepartner haben, sind die natürlich unglaublich international und breit aufgestellt. Mit dieser guten Marge also hat das Unternehmen wirklich Potenzial, zumindest hat es eine sehr, sehr stabile Ausgangssituation.
Also kurz noch abschließend, wir haben den Aktienkurs angesprochen. Der hat sich, wie gesagt, seit seinem Tiefstand im Herbst 2022 ein bisschen berappelt. Ungefähr verdoppelt seither, liegt jetzt bei etwa 81 Euro. Das ist jetzt aber auch nicht mehr ein Schnäppchen, ne? Also, weil das ist ja Industrie, das ist jetzt nicht irgendwie Hightech also es ist Hightech, aber es ist nicht Tech im Sinne von so wie wir es hier häufig besprechen und wo dann ganz andere KGVs auch oft zu sehen sind. Auf der anderen Seite, wenn ich es vergleiche mit den klassischen deutschen Autoherstellern, die ja total am Boden liegen mit ihren KGVs, finde ich es 22 für ein deutsches Industrieunternehmen Auch nicht ganz günstig.
Ja, also die Aktie, der Kurs ist gerade nicht besonders attraktiv. Also wir haben uns von 40 auf 80, 81 jetzt berappelt. Im Hoch lagen wir Ende 2021 bei 117 Euro. Es ist ein sehr stabiler Wert, KGV 22, eine kleine Dividende mit 2,3%, einen guten ROSI von 14%. Aber das siehst du im Kurs auch schon alles drin. Also es ist eine stabile Performance, die wir hier seit zwei, drei Jahren sehen. Aber es ist jetzt kein wahnsinniger Renditetreiber nach oben zu erwarten.
Klein, aber oho.
Ja, das Unternehmen mit dem weniger schönen Namen Wix.com wurde 2006 in Tel Aviv in Israel gegründet. Das Unternehmen selbst bietet eine Plattform an, die den Nutzern die Möglichkeit bietet, ihre Webseiten, Online-Shops und auch andere digitale Geschäftsauftritte ohne große Kenntnisse der IT zu erstellen und auch zu verwalten. Und die Idee entstand aus eigener Frustration der Gründer, die selbst Schwierigkeiten beim Erstellen einer Webseite hatten und sich dann natürlich mit hohen Kosten konfrontiert sahen. Das Unternehmen startete dann 2007 in einer offenen Beta-Phase mit einer Plattform auf Basis von Adobe Flash. Wer sich unter uns auskennt, dem wird das was sagen. 2012 vollzog das Unternehmen dann den Umstieg auf HTML, was eine deutlich modernere und flexiblere Webseitenerstellung ermöglichte. Meilenstein des Unternehmens war natürlich der Börsengang an der Nasdaq im November 2013 und durch strategische Schritte die Einführung von KI-Funktionen und auch stetige Erweiterungen wie den App-Markt und auch E-Commerce-Lösungen wuchs Wix.com rasant. 2021 erreichte das Unternehmen dann eine Marke von 200 Millionen Nutzern weltweit und seit dem Börsengang erzielte das Unternehmen eine Rendite in Höhe von 890%, das entspricht 21% pro Jahr. Zielgruppen des Unternehmens sind Selbstständige, kleine Unternehmen, Agenturen und Entwickler, also Nutzer mit unterschiedlich hohem Anspruch und auch Budget. Und die Einnahmen generieren sich hauptsächlich durch Abonnements der Premium-Pläne, durch Zusatzdienste und durch sämtliche Upgrades und Apps innerhalb dieses geschlossenen Ökosystems. Aber auch hier ist KI Fluch und Segen zugleich. Also das Unternehmen, vor allen Dingen der Kurs, litt in den vergangenen Monaten darunter, dass man die KI so ein bisschen als Konkurrenz wahrgenommen hat. Dass man gesagt hat, naja, durch KI kommt man vielleicht eher dahin, diese Website noch anderweitig zu erstellen. Und so ging auch der Kurs des Unternehmens runter. Später relativierte sich das Ganze, aber weil KI natürlich auch Rückenwind gibt und gerade auch das Geschäftsmodell von Wix.com stark von KI profitieren kann und sollte.
Ich wollte einmal zurückgehen nochmal auf die Geschichte dieses Unternehmens. Ich meine, das ist ja relativ selbsterklärend, ein Anbieter, der Webseiten bauen kann oder eine Software anbietet, mit der das sehr, sehr leicht möglich ist, dass das auf eine hohe Nachfrage und ein hohes Nutzerinteresse stößt, finde ich sehr einleuchtend. Und wenn man sich den Aktienkurs anschaut, dann sieht man ja auch genau, dass das irgendwie aufgegangen ist, also pünktlich in der Corona-Pandemie, als alle auf einmal dann Online-Auftritte brauchten und einen funktionierenden Webshop brauchten und so weiter. Also 2020, 2021 ist die Aktie komplett durch die Decke gegangen. Das Unternehmen hatte da noch keinen Cent verdient, machte, wenn ich das hier richtig sehe, irgendwie so zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Umsatz, aber dabei noch hohe Verluste, trotzdem die Aktie schon bei $360. Das war natürlich die glorreiche Zeit. Dann kam die große Ernüchterung, dann hatten plötzlich alle ihre Webseiten und ihre funktionierenden Webshops und dann ging es kräftig runter auf um die $50. Und jetzt hat sich die Aktie wieder so ein bisschen berappelt, du hast es gesagt, auch im Zuge von KI und trotz KI. Ich habe trotzdem so ein bisschen die Sorge, wenn ich das mal so formulieren darf, angesichts dieses Charts vor mir, dass das so eine typische Hype-Aktie ist, die irgendwie mal so richtig groß gehypt wurde und wo man jetzt aber perspektivisch eigentlich so ein bisschen Fragezeichen dahinter machen kann, ob sich das wirklich als dauerhaftes Geschäftsmodell so unangreifbar dastehen wird.
Ja, wir haben hier ein singuläres Platzen einer Blase bei diesem Unternehmen. Aber das hatte auch einen gewissen Auslöser. Also was wir hier sehen als Technologieunternehmen, dass sie wirklich den Höhepunkt wie alle anderen im Dezember 2021 hatten. Dann kam für alle der Einbruch. Bei Wix.com kam der aber ziemlich heftig, weil auch gerade zu diesem Zeitpunkt es auch diese ersten Chatbots gab, genau, die ja Webseiten innerhalb von Sekunden generierten. Und was hinzukam, war dann auch noch, dass Goldman Sachs das Unternehmen oder die Aktie sogar auf deren Liste der potenziellen KI-Verlierer aufgenommen hatte. Also da schepperte es richtig. Aber die Meinung, wie ich eben gesagt habe, wurde relativiert, weil man dann natürlich auch erkannt hat, dass KI auch solchen Unternehmen natürlich enorm helfen kann, weil auch hier weitere KI-Funktionen wie automatische Text- und Bildgenerierung oder diverse KI-Assistenten-Features natürlich auch einen Mehrwert für Wix.com schaffen. Das bieten die an und nehmen sie dann in die Premium-Leistungen mit auf, was dann wiederum auch monetarisiert werden kann. Also alles in allem schafft die KI eine Automatisierung, einen Mehrwert und somit natürlich auch eine Effizienz und eine Skalierbarkeit für das Unternehmen, wodurch neue Kunden akquiriert werden können.
Aber glaubst du, dass dieses Geschäftsmodell einen so großen und bestandsfähigen Burggraben hat, dass nicht andere Unternehmen möglicherweise mit ähnlichen Produkten auf den Markt kommen, mit ähnlichen Features und das Ganze dann eben so anbieten, möglicherweise ein bisschen günstiger oder sogar kostenlos und dass dann am Ende das Ganze doch implodiert?
Ja, ich glaube, durch diese gezielten Kundengruppen, die die haben, selbstständige Künstler und Designer und auch durch diese Premium-Leistungen, die angeboten werden, können die Bestandskunden ganz anders und stärker gebunden werden. Und die eigenen Betriebskosten können natürlich auch effizienter gestaltet werden. Also ich sehe dadurch eher einen Multiplikator für Wachstum und Profitabilität, als dass es letztendlich wirklich eine ernsthafte Konkurrenz darstellt. Und wenn ich mir den Chart angucke, dann haben sie ja wirklich echt federn lassen müssen, also von 360 auf 50 runterzuscheppern, das ist schon einiges. Da war halt viel Misstrauen im Markt. Das ist so ein bisschen raus. Jetzt ging es mal wieder so ein bisschen runter. Aber grundsätzlich sind die Unternehmenszahlen, die Finanzkennzahlen wirklich sehr solide von diesem Unternehmen.
Aber sehr solide seit ein, zwei Jahren, genau, muss man auch fairerweise sagen. Also Gewinnschwelle war, glaube ich, 2023 erreicht, 2025. Das Geschäftsjahr ist schon abgelaufen. Hat man dann 180 Millionen als Gewinn ausgewiesen. Trotzdem KGV immer noch bei 52. Fairerweise muss man sagen, 2024 lag das KGV noch bei 91. Also das soll jetzt langsam runterkommen, beziehungsweise das Unternehmen soll in seine Bewertung reinwachsen. Der Gewinn je Aktie soll sich in den kommenden drei Jahren verdoppeln von 2,41 Euro umgerechnet auf knapp 5 Euro. Das muss jetzt aber auch alles erstmal so kommen, muss man fairerweise einschränken.
Ja, selbstverständlich. Aber die Grundkennzahlen sind gut. Also das Unternehmen erzielt eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 25% pro Jahr. 30% der Umsatzerlöse werden im reinen Gewinn umgewandelt. Also wirklich sehr, sehr stark. Aktuell liegt die Free Cashflow-Rate Rendite bei 3,83%. Sorry. Und es gibt einen prognostizierten Gewinnwachstum von 10% pro Jahr für die nächsten 5 Jahre. Dann hat das Unternehmen auch noch angekündigt, die Aktie ist zurückgekommen. Aktien im Wert von 400 Millionen US-Dollar zurückzukaufen und das würde einer Eigentümerrendite im Bereich von 5% entsprechen. Das finde ich auch schon ein sehr starkes Zeichen vom Management. Das Unternehmen selbst ist komplett schuldenfrei und verfügt dementsprechend über eine sehr saubere Bilanz. Und hinzu kommt noch eine Übernahme von Base44. Das ist ein Unternehmen, was direkten Zugang zum Markt für App-Entwicklungen erzielt. Und damit wird sich natürlich auch auf eine neue Zielgruppe fokussiert von Entwicklern und Design- und Produktionsteams von Unternehmen. Also die arbeiten ganz gut, das Unternehmen ist sehr, sehr stabil, die Aktie ist zurückgekommen, KGV von 52 ist nicht ganz günstig, müssen wir aber uns im Technologiebereich, glaube ich, so ein bisschen dran gewöhnen. Auf jeden Fall mal einen Blick wert.
The trend is your friend.
Unser letztes Unternehmen für diese Woche war für mich eine kleine Überraschung, weil man im Grunde genommen mit der Solarindustrie in Deutschland inzwischen immer assoziiert, naja, außerhalb von China gibt's da eigentlich gar nichts mehr. Das machen alles die Chinesen. Die fluten den Markt mit ganz günstigen Solarpanelen und Solarenergie ist im Grunde genommen damit die günstigste Energiequelle überhaupt geworden. Jetzt gibt es aber noch ein Unternehmen in den USA, was sich spezialisiert hat auf besondere Solarzellen, nämlich sogenannte Dünnschicht-Halbleiter-Solarzellen. Und dieses Unternehmen ist First Solar, darüber wollen wir heute sprechen. Und jetzt würde man annehmen, bei First Solar und einem US-Unternehmen, ja, kann sein, dass die eine ganz gute Zeit hatten. Aber die müsste doch jetzt eigentlich vorbei sein. Joe Biden hatte damals den großen Ausbau der erneuerbaren Energien in den USA vorangetrieben und Donald Trump, sein Nachfolger, dreht das Ganze ja jetzt zurück. Aber Pustekuchen, wenn man sich den Aktienchart mal anschaut, dann sieht man ein rasantes Wachstum in diesem Jahr, im Grunde genommen mehr als eine Verdoppelung seit Jahresbeginn, von etwa $120 auf inzwischen etwa $270. Petra, was ist da los bei First Solar?
Tja, warum laufen die gut, obwohl sie Donald Trump an der Seite haben? Ja, also es ist die Alternative, die einfach gebraucht wird. Die Story, die hinter diesem Unternehmen steckt, ist natürlich, dass der Kurs getrieben wird von der Rallye, von der steigenden Stromnachfrage durch den rasanten Ausbau von KI-Rechenzentren bei den Tech-Giganten. Und der US-Stromverbrauch, der über ein Jahrzehnt stagnierte, wird natürlich nun kräftiges Wachstum prognostiziert. Und Gasturbinen sind knapp, neue Atomkraftwerke sind noch jahreweit entfernt. Und deswegen gilt in Amerika natürlich auch die Solarenergie kombiniert mit Speicherlösungen als einzig kurzfristig skalierbare Optionen. Und hinzu kommt, erneuerbare Energien ist nicht nur die günstigste, sondern auch die am schnellsten zu realisierende Energiequelle. Das scheinen die Amerikaner verstanden zu haben.
Genau, ich glaube, das ist das Lustige, ne? Also wir gucken immer auf Washington und das Weiße Haus und was da irgendwie permanent an Unsinn und an Salven irgendwie aus dem Weißen Haus abgefeuert wird. Und darunter gibt es aber ein Land oder dahinter, was total pragmatisch ist und was sich einfach anguckt, was sind die günstigsten Technologien, was haben wir hier zu Hause, wo sind wir nicht abhängig von den Chinesen im Zweifelsfall, und dann bauen wir eben auch das. Das heißt, sie reden die ganze Zeit zwar über Atomkraftwerke und da wird ja auch dran geforscht und gearbeitet und möglicherweise wird in den nächsten 20 Jahren auch mal ein neues eröffnet, aber um diesen, wie du sagst, diesen kurzfristigen Energiehunger zu stillen, wird man jetzt auch nicht in Texas nochmal anfangen, Kohlekraftwerke zu bauen, sondern dann ist es eben tatsächlich sehr viel günstiger, entweder Wind- oder Solarenergie zu installieren. Und da jetzt Wind irgendwie, die Windräder gefallen Donald Trump nicht, also hat möglicherweise Solar tatsächlich ein totales Prä in dieser pragmatischen Welt.
Natürlich, das läuft ja auch schon und das wird irgendwie von uns von außen überhaupt nicht beachtet. Aber das Kerngeschäft ist natürlich der Bau von Photovoltaik-Kraftwerken im großen Stil. Und hier arbeitet First Solar auch schon mit Energieversorgern und mit den Regierungsbehörden zusammen. Und es gibt große Projekte in Arizona, die gebaut werden. Es gibt einen Solarpark in Kalifornien. Also da tut sich schon einiges. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil natürlich wollen die USA auch weiterhin unabhängig von China sein. Also du hast es im Intro eben angesprochen. Deutschland hat es hier wirklich völlig verpennt und wir sind abhängig und haben uns dieses Geschäftsfeld wirklich selbst kaputt gemacht. Das werden die USA nicht zulassen. Deswegen haben sie ein einzigartiges Unternehmen und das unterscheidet sich ja auch durch diese Fokussierung auf diese besondere Technologie, die im Vergleich zu diesen herkömmlichen siliziumbasierten Solarzellen Vorteilen in Sachen Kosten, Energieeffizienz und auch in der Umweltverträglichkeit bietet.
Wenn man sich jetzt noch kurz die Unternehmenskennziffern anguckt, dann muss man sagen, ja, tatsächlich, das Geschäft scheint zu laufen. Zuletzt im Geschäftsjahr 2024 4,2 Milliarden Dollar Umsatz. Das wächst auch jedes Jahr sehr ordentlich um mehr oder weniger eine Milliarde, die da jedes Jahr oben drauf kommt. Und das Interessante ist eben, dass auch die Rentabilität im Grunde, die ist schon gut und die steigt auch noch. Also von den 3,3 Milliarden im Jahr 2023 blieben 830 Millionen Nachsteuergewinnen übrig und von den 4,2 Milliarden im Jahr 2024 dann 1,3 Milliarden US-Dollar. Da sieht man ja auch, das haben wir auch schon oft besprochen, in gerade dieser Technologie die enormen Skaleneffekte, die entstehen, dass auf der einen Seite die Kosten werden günstiger, je mehr Umsatz ich mache, desto mehr bleibt am Ende auch hängen. Das ist natürlich wirklich ganz, ganz spannend. Und wenn man sich dann anschaut, wo dieses Unternehmen in der Bewertung steht, dann ist so ein KGV von etwa 18 aktuell, finde ich ja sogar verhältnismäßig günstig gegenüber dem, was wir bisher so besprochen haben in dieser Woche.
Ja, stimmt. Gibt der Chart nicht wirklich her. Da sind wir so eher wirklich auf dem höchsten Kurs. Man hat sich nach der letzten Delle von unter 150 US-Dollar momentan auf knapp 270 US-Dollar wieder berappelt. Das Hoch ist bei 317 gewesen. Aber grundsätzlich KGV von 18 mit den ganzen Aussichten, die wir hier eben auch geschildert haben. Und hinzu kommt auch, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage ist, seine Module in ganz großem Maßstab und auch sehr kosteneffektiv herzustellen. Glaube ich, wird man zukünftig auch weiterhin darauf zugreifen, auch weil die US-Regierung bestätigt hat, dass diese Besonderheit dieser Module auch anerkannt ist, also diese Dünnschichtzellen, und das ist auch vom US-Energieministerium bestätigt worden. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, und den Kurs oder beziehungsweise die Aktie sollte man sich mal ansehen. Vielleicht nicht aktuell auf diesem Niveau kaufen, aber sollte sich hier eine Korrektur durch den Allgemeinmarkt ergeben, finde ich das Unternehmen unglaublich interessant.
Das war mal wieder Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Vielen Dank, Petra.
Sehr gerne.
Und wir wünschen Ihnen und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine wunderschöne Woche und melden uns nächste Woche wieder.
Das machen wir. Bis dahin.
Sag mal, Petra, du hast jetzt Karneval.
Köln hat Karneval, ich habe keinen Karneval. Aber ja, stimmt, die Jecke, fünfte Jahreszeit geht in Köln los. Ich habe so viel Jecke-Zeit mit Trump, das reicht mir aus.
Na dann, ich wünsche dir viel Vergnügen. Bis dann. Tschüss.
In diesem Sinne, tschüss.
Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache.